ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Wir sprechen heute über Heimweh, über Fernweh, über Reisen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Weltreisende und Abenteurerin Franziska Consolati. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Sie haben auf der Fahrt hierher gemerkt, Abenteuer kann man nicht nur in der Welt, sondern auch auf deutschen Autobahnen erleben. Was ist passiert?
Ganz unfreiwillig, ja. Wir hatten eine kleine Panne. Zum Glück immerhin an einer recht guten Stelle. Die nächste Werkstatt war nämlich nicht weit. Die konnten uns wahnsinnig schnell weiterhelfen und wir konnten weiterfahren. Natürlich merkt man aber in solchen Momenten immer doch, wie fragil irgendwie so ein Konstrukt auch ist, das viel aus Reisen und Unterwegssein besteht und zu manchen Zeiten eben auch sehr stark getaktet ist, wie jetzt gerade, weil eigentlich kaum was schiefgehen darf.
Weil Sie wussten, Sie müssen rechtzeitig hier im SWR-Studio sitzen.
Genau, wollte ich auch.
Bin ich auch sehr dankbar dafür. Wenn Sie jemand nach Ihrem Beruf fragt, ich habe eben Weltreisende gesagt, Abenteurerin, was sagen Sie da?
Ich füge dann meistens noch Autorin und Outdoor-Bloggerin hinzu.
Genau, Sie schreiben Reiseblogs über Ihre Erlebnisse, die auch preisgekrönt wurden. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, aktuell das Buch Heimwärts. Wann haben Sie für sich gemerkt, dass es nicht so ein 9-to-5-Job am Schreibtisch ist, den Sie sich vorstellen?
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon mal so den ganz klassischen 9-to-5-Job hatte, den man jetzt vielleicht vor Augen hat, wenn man drüber spricht. Also selbst damals noch in der Festanstellung, ich habe angefangen als Redakteurin bei einer großen süddeutschen Tageszeitung. Selbst das war gar nicht so richtig 9-to-5, weil man ja sehr mit den Geschichten gegangen ist, oft früh angefangen hat, oft spät aufgehört hat, oft am Wochenende zugange war. Von daher war mein Leben immer schon recht flexibel und manchmal auch chaotisch, so eine bunte Mischung aus beiden. Und als ich später mal noch eine Festanstellung hatte, in Teilzeit allerdings, als Pressesprecherin bei einer Umweltorganisation, das war schon geregelter, immerhin. Und ja, ich denke, da habe ich nach ein paar Jahren gemerkt, dass das Leben, das ich sonst gern führe, sprich wahnsinnig viel unterwegs sein, spontan sein können, dass das schon oft sich aneinander reibt.
Und haben Sie gesagt, ich lasse es ganz mit der Festanstellung und reise jetzt nur noch?
Ich schreibe nur noch. Ich glaube, das war eher der Punkt. Das war eine Zeit, wo ich angefangen hatte, eben die ersten Bücher zu schreiben, wo ich immer öfter für Zeitschriften oder Reiseführer unterwegs sein durfte. Und viel unterwegs sein mit den gesetzlichen Urlaubstagen ist irgendwann eben schwierig. Und dann kam eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich irgendwie beiden Aufgaben gar nicht mehr so gerecht werde. Also ich hatte irgendwie ein Bein hier und eins dort und hatte das Gefühl, dass ich nichts irgendwie zu 100% mehr machen kann. Und das war der Punkt, wo ich wusste, ich muss mich jetzt für einen Weg entscheiden. Und das war dann eben der gegen die Festanstellung und der fürs Schreiben und selbstständig sein.
Und selbstständig sein heißt in Ihrem Fall eben tatsächlich auch viel reisen.
Ja, viel, viel unterwegs sein.
Sie sind noch relativ jung, gerade mal 31. Wie viele Länder haben Sie schon durchquert? Haben Sie da noch einen Überblick?
Ich habe es nie gezählt. Also ich bin nicht die klassische Reisende, die irgendwie Häkchen setzt oder so. Aber es waren so gut 40 bisher, würde ich sagen, die ich wirklich bereist habe. Also ich rechne nicht mit einem irgendwie den Zwischenstopp für 5 Stunden am Flughafen in Peking oder sowas.
Und das waren halt auch nicht Reisen wie Pauschalreise auf Mallorca, sondern das waren so Sachen wie unterwegs mit Nomaden durch die Wüste oder mit dem Fahrrad durch Island oder zu Fuß durch die Mongolei.
Genau, schon sehr abenteuerliche Reisen, mal freiwillig, mal unfreiwillig.
Da sprechen wir gleich noch intensiver drüber. Ich habe erstmal ein paar Satzanfänge vorbereitet, damit wir Sie am Anfang ein bisschen näher kennenlernen und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Gerne.
Eine Reise ist für mich dann gelungen, wenn?
Wenn ich die Gelegenheit hatte, mich treiben zu lassen und auch meine Komfortzone verlassen habe.
Wenn ich an Heimat denke, denke ich an?
Denke ich an gelb blühende Löwenzahnwiesen mit weißen Alpengipfeln, aber auch an tiefgrüne Wälder Schwedens.
Also die Alpenwipfel war, wo Sie herkamen, aus Bayern ursprünglich.
Genau, aus Oberbayern, ja.
Und Schweden, da wohnen Sie aktuell in einem kleinen Häuschen mitten im Wald,
ja,
das Sie für sich
genau
entdeckt haben.
Größer könnte der Kontrast kaum sein.
Das Wichtigste, was ich bei meinen Reisen rund um die Welt über mich selbst gelernt habe, ist,
dass es immer Lösungen gibt für alles, was uns so als Stein auf den Weg fällt.
Dass mein Ehemann Felix meine reisende Leidenschaft mit mir teilt,
ist das allergrößte Glück, das mir im Leben passieren konnte.
Ich bin glücklich, wenn?
Wenn ich selbst sein kann, wenn ich durchatmen kann und das Gefühl habe, dass jeder Tag von Bedeutung ist.
Wenn jemand mir 1 Million schenken würde, würde ich?
Puh.
Mir ein neues Auto kaufen, damit es nicht mehr liegen bleibt, oder?
Ich will mir eigentlich gar kein neues Auto kaufen. Dann würde ich gucken, was ich tun kann, um meiner Familie unter die Arme zu greifen. Mit dem restlichen Geld würde ich einen Ort schaffen, an dem sowohl Felix und ich zu Hause sind, aber auch andere Menschen ihren Rückzugsort finden können. Dann ist wahrscheinlich immer noch Geld da und dann, ja, würden wir vielleicht auch zumindest mal einen Zweitwagen kaufen, irgendwann.
Meine nächste Reise geht nach?
Schweden.
Das abenteuerlichste Land, das ich je durchquert habe, war?
Definitiv die Mongolei.
Wann genau waren Sie in der Mongolei unterwegs?
Das war im Spätsommer und Herbst 2015. Das ist gefühlt ein anderes Leben gewesen.
Das heißt, wie viele Wochen?
Gut 6 Wochen. Wir haben das Visum bis zum allerletzten Tag ausgereizt.
Also ich gestehe, ich weiß relativ wenig über die Mongolei, außer dass sie an China und Russland grenzt. Wie leben die Menschen dort?
Die Mongolei ist eins der Länder, in dem die Menschen noch zu größten Teil als Nomaden leben. Das heißt, außerhalb der Hauptstadt und so wirklich eine Handvoll anderer Städte ziehen die Menschen mit der Natur und mit den Jahreszeiten durchs Land. Und das ist auch so ein bisschen das, was, oder das ist total das, was das Gefühl dort ausmacht, dass du nie weißt, wo die Menschen sind, dass eben alles immer in Bewegung ist. Und wenn du selbst dort unterwegs bist, dann kannst du nie wissen, ob du zum Beispiel morgen an der Jurte vorbeikommst oder erst wieder in 3 Wochen.
Ist ja auch extrem dünn besiedelt, ne? Glaube ich, die Nordmongolei.
Ja, eins der am dünnsten besiedelten Länder der Welt.
Was war die längste Strecke zeitlich, bis Sie wieder einen Menschen gesehen haben?
Also wir sind ja gewandert. Das heißt, man kommt leider gar nicht so schnell voran. Und als wir gewandert sind, waren es gut 10 Tage, also irgendwie 10, 11 Tage, in denen wir gar niemanden gesehen haben. Und das ist erst, die ersten Tage ist es total befreiend, weil man ja natürlich für dieses Gefühl auch dort unterwegs ist. Also man würde ja niemals zu Fuß durch die Mongolei laufen, wenn man irgendwie Stadtrummel und Gesellschaft haben will. Ich glaube, dann sucht man sich besser ein anderes Reiseziel aus. Das heißt, in den ersten Tagen ist es aufregend und man spürt eine wahnsinnige Freiheit und kann auch total schön durchatmen, wenn man eben niemanden sieht und genau dieses Gefühl erfahren dafür, dass man gekommen ist. Aber irgendwann, so nach 4, 5 Tagen, schlägt es so ein bisschen um. Und man fragt sich, wie lang das wohl andauern wird. Manchmal kommen dann auch blöde Gedanken, sowas wie, Gott, was ist eigentlich, wenn jetzt was passiert? Wenn ein medizinischer Notfall passiert, aber auch so andere vermeintliche Kleinigkeiten, die in dieser Einsamkeit sehr groß werden können.
Gibt es da WLAN in der Mongolei, wenn man unterwegs ist oder eher nicht?
Bitte?
Gibt's da Internet? Haben Sie irgendeine Verbindung?
Nee. Unsere Handys waren völlig nutzlos. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir die ausschalten können und tief im Rucksack verstauen können, weil da hast du gar keine Art von Verbindung.
Also auch da könnte man keine Hilfe holen auf die Art und Weise?
Nee, außer zu Fuß. Aber das dauert eben im Zweifel sehr lang.
Das wirft einem ja schon sehr auf einem selbst zurück, denke ich mir mal, wenn man da ich meine, sie war nicht ganz alleine, sie hat ihren Mann bei sich, aber trotzdem, wenn man da viele, viele Tage unterwegs ist, ohne einen anderen Menschen zu sehen, über was unterhält man sich dann?
Ich glaube, man redet gar nicht immer, damit fängt es schon an, aber man verarbeitet in der Zeit ganz viel. Ich glaube, ich war noch nie zuvor so nah bei mir wie während und nach dieser Reise. Und auch Felix und ich waren selten wieder so nah zusammen wie in dieser Zeit, weil man ja wirklich gar nichts anderes zu tun hat, außer natürlich übers Hier und Jetzt zu reden. Und irgendwann driftet man aber, glaube ich, eben auch in Themen der Vergangenheit ab, mit denen man sich vorher nie so auseinandergesetzt hat, die aber in dieser Stille plötzlich wahnsinnig laut werden.
Das muss man auch erstmal aushalten können, je nachdem, welche Themen da hochkommen bei einem, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig hast du in der Situation ja aber auch gar keine Wahl, weil du bist da ja und kannst gar nichts anderes tun, als weiter zu laufen, weil dich ja niemand abholen wird.
Und man lernt den Partner natürlich auch ziemlich gut kennen in so einer Situation. Es gibt ja niemand anderen.
Genau, ich würde schon sagen, dass sehr schnell alle Masken abfallen oder Facetten abfallen, die man sonst im Alltag vielleicht versucht aufrecht zu erhalten. Dafür hat man aber auf so einer Reise überhaupt keine Energie mehr. Es ist alles sehr echt und unverfälscht.
Sie laufen zu Fuß, Sie sind mit dem Rucksack unterwegs. Was haben Sie dabei, wenn Sie jetzt mehrere Wochen durch die Mongolei laufen? Ich meine, es darf ja auch nicht zu schwer werden, denke ich mal.
Genau, es ist ein schmaler Grat aus mitnehmen, was man glaubt zu brauchen, für gewisse Fälle gewappnet zu sein, aber das Ganze eben noch tragen zu können. Also es gibt dann eben für solche Touren eine Grundausstattung, das ist eben ein Zelt, eine Isomatte, ein Schlafsack, der auf die Temperaturen ausgelegt ist, irgendwie Kochutensilien. Also wir hatten einen Spirituskocher dabei, eben einen Topf und entsprechende gefriergetrocknete Trekkingnahrung. Und dann wird es eigentlich schon recht dünn mit der Ausrüstung. Also ich glaube, man hat irgendwie zwei Unterhosen dabei, eine lange Hose, eine kurze und zwei T-Shirts und dann eben eine warme Jacke und eine Regenjacke. Und das klingt nach sehr wenig, denke ich, aber ich erinnere mich noch gut, dass mein Rucksack damals ohne Wasser zu Beginn, also als auch noch das ganze Essen drin war, 17 Kilo gewogen hat, also 20 knapp mit Wasser und Felix' Rucksack hat weit über 20 Kilo gewogen.
Ich hatte mal eine Frau zu Gast, die auch zu Fuß die Welt durchquert und die trennte sogar die Etiketten raus aus den T-Shirts, weil sie meinte, das würde wirken oder säbelte von Zahnbürsten den Stab ab.
Ja.
Also sowas machen sie nicht.
Nee. Also ein Etikett trenne ich raus, wenn es irgendwie kratzt. Oh. Aber ich weiß, dass manche das bis auf die Spitze treiben und versuchen, jedes Gramm zu sparen. Und natürlich überlegt man, wie viel Shampoo man mitnehmen soll, wenn man sich eh nicht die Haare waschen kann oder ob ja die Lippencreme auch noch sein muss. Also sowas, ne? Aber
mal so wie, wenn man normal in Urlaub fährt, einfach so einen schönen Schmöker mitzunehmen.
Nee.
Geht auch nicht.
Nee, also. Nee. Das, also man trägt halt alles und 20 Kilo sind wahnsinnig schwer, wenn man damit 8 Stunden am Tag in weglosem Gelände durch Flüsse läuft oder über ja, Hügel im Sumpf springen muss. Dann macht es schon nicht nur jedes Kilo, aber es machen alle 100 Gramm aus.
Ist denn das Laufen, das Wandern Ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel?
Häufig schon, aber mittlerweile nicht mehr nur. Ich mag das Wandern wahnsinnig gern, weil ich glaube, dass wir selten die Gelegenheit haben, so tief und so bewusst in die Natur vorzudringen und eben auch so langsam. Ich glaube, wir können einfach wahnsinnig viel sehen beim Wandern. Und nach der Mongolei aber habe ich gesagt, boah, ich denke, ich sollte mal mit dem Radfahren anfangen, weil da kommt man einfach weiter beim Wandern. Gerade wenn du eben nicht auf Wegen unterwegs bist, sondern dir deine eigenen bahnst, dann kann es manchmal schon wahnsinnig frustrierend sein, weil du den ganzen Tag unterwegs bist. Du bist abends fix und fertig, hättest das keinen Meter weiter mehr geschafft, aber irgendwie bist du nur 10 Kilometer weit gekommen.
Was war denn die längste Zeit, die Sie jemals am Stück auf Reisen waren?
Das war die Weltreise tatsächlich, von der die Mongolei-Reise der Beginn war. Wir sind danach weiter nach Australien und Neuseeland gereist und da waren wir ein Jahr insgesamt unterwegs.
Aber nicht nur zu Fuß.
Nee, wir haben uns in Australien erstmal einen Camper gemietet.
Okay.
Und dachten ganz am Anfang, dass wir es irgendwie ruhig angehen lassen wollen, aber es hat keine Woche gedauert, glaube ich. Da kamen wir auf die Idee, dass wir mit diesem Camper einmal das Outback durchqueren könnten. Also sprich 6000 Kilometer durch Australiens wenig besiedelte Mitte zu fahren. Und ja, wir hatten dann auch keine Gründe, das nicht zu tun. Also haben wir das gemacht. Danach haben wir den Camper wieder abgegeben und waren tatsächlich nochmal wandern. Und zwar auf der kleinen Insel Tasmanien. Und haben uns danach unsere allererste gemeinsame Wohnung angemietet in Neuseelands Hauptstadt Wellington.
Also das machen Sie durchaus auch, dass Sie nicht nur im Zelt übernachten oder im Camper, sondern auch mal sich eine Wohnung mit Dusche gönnen.
Ja, schon ganz gern. Ja.
Und finanzieren tun Sie das alles durch die Artikel, die Sie schreiben? Weil eine Reise um die Welt kostet ja auch was. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Weltreise war vorher auch schon jahrelang geplant. Ich hatte damals eben erst die Ausbildung gemacht bei der Tageszeitung, danach dort noch weitergearbeitet, eben mit dem Ziel, möglichst viel Geld für diese Weltreise zu sparen. Und vor der Weltreise haben wir eben noch eine ganze Stange an Dingen verkauft, zum Beispiel das Auto, das wir hatten. Ja, andere Sachen einfach, die wir auch gerne als Ballast loswerden wollten, glaube ich. Und mit all diesem Geld, das wir damals zur Verfügung hatten, haben wir gesagt, wir ziehen los. Wir hatten auch keinen Rückflug zu dem Zeitpunkt, wussten auch gar nicht so genau, wo wir überall rauskommen werden. Und wir bleiben eben genau so lang, wie das Geld uns reichen wird.
Hat wie lange gereicht?
Bis Neuseeland. Da haben wir dann eben die Wohnung gemietet und auch gearbeitet, fast ein halbes Jahr lang, um weiter dort sein zu können.
Also Artikel geschrieben oder einer anderen Tätigkeit nachgegangen?
Geschrieben habe ich damals tatsächlich gar nicht mehr auf der Weltreise. Das war noch ein Zeitpunkt, da waren Reiseblogs zum Beispiel überhaupt gar nicht so groß. Und mir kam es damals noch gar nicht in den Sinn, dass ich meine beiden größten Leidenschaften, also das Reisen und das Schreiben, miteinander verbinden könnte. Ich habe damals in einem Café gearbeitet und der Felix in einem Restaurant.
Also Sie haben gekellnert einfach?
Ja, genau. Die erstbesten Jobs eigentlich, die wir kriegen konnten, haben wir genommen.
Dieses Reisen, war das Ihnen quasi in die Wiege gelegt? Also war das so eine reisefreudige Familie, in die Sie reingeboren sind?
Nee, gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass ich diese Neugierde und dieses Fernweh schon immer hatte. Aber ich habe nie verstanden, woher.
Ihre Eltern wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, ich glaube, die verstehen es bis heute nicht. Ich komme jetzt nicht aus einer Abenteurerfamilie. Und wenn wir in meiner Kindheit oder in meiner Jugend Urlaub gemacht haben, dann waren wir zum Beispiel total oft an einem Campingplatz am Gardasee oder mal in Dänemark. Und es war immer unglaublich schön. Also mir hat auch nie was gefehlt. Und ich habe mich aber trotzdem immer schon für fernere Ziele interessiert und war, glaube ich, immer schon ganz neugierig. Und als ich 18 wurde, habe ich plötzlich verstanden, dass ich ja dieser Neugierde plötzlich nachgehen kann, weil ich kann selbst Geld verdienen, ich kann mir meine Zeit selbst einteilen und vor allem kann ich Entscheidungen selbst treffen.
Ich glaube, die erste Reise nach dem Abi war mit Beduinen durch die Wüste.
Ja, genau.
Was haben Ihre Eltern da gesagt? Also ich stelle mir das gerade vor, meine Tochter hat auch Abi gemacht. Wenn die mir sagen würde, tschüss, ich bin da mal weg, ich bin jetzt ein paar Wochen mit Beduinen in der Wüste unterwegs.
Wenn sie gekonnt hätten, hätten sie mich garantiert aufgehalten, was ich heute auch absolut verstehen kann. Damals, ich kann mich nicht mehr genau an die Situation erinnern, als ich nach Hause kam und ihnen erzählt habe. Ich weiß aber natürlich, dass sie aus allen Wolken gefallen sind und ja, es keine tolle Neuigkeit für sie war, denke ich mal.
Aber es war eine tolle Reise für Sie.
Auf jeden Fall. Und der Startschuss für ganz vieles, weil ich dort eben auf dieser Reise ein unglaubliches Vertrauen gewonnen habe. Einerseits bestimmt auch in mich, aber auch in die Welt. Ich habe Menschen getroffen, die seit ganz vielen Jahren schon solche oder ähnliche Reisen machen. Und ja, wusste eben, dass man das tun kann. Also, dass man das, was ich früher oft in Dokus im Fernsehen gesehen habe, in irgendwelchen Reportagen oder so, dass auch ich solche Reisen unternehmen kann.
Also ich frage mich nur, was Sie da zum Beispiel da so in dem Moment fasziniert hat. Weil ich stelle mir das jetzt erstmal so vor, man zieht mit Beduinen durch die Wüste. Es ist wahrscheinlich brutal heiß. Ja, man läuft wahrscheinlich hinter Kamelen her oder reitet auf Kamelen, keine Ahnung. Und abends sitzt man irgendwo am Lagerfeuer und grillt einen Hammel. Ist
ja,
es so oder
trifft's.
Ist es jetzt geschehen?
Trifft es ganz gut, ziemlich auf den Punkt, ja.
Okay. Und was war das an dieser Reise, dass Sie so reingezogen hat, dass Sie gesagt haben, okay, das war jetzt nur der Auftakt zu ganz, ganz vielen weiteren Reisen um die Welt?
Es war einfach so anders. Es war anders als alles, was ich bisher kannte. Also einerseits ist natürlich die so eine Wüstenlandschaft und dann noch dazu die Sahara, das ist sehr, sehr extrem in vielen Belangen. Also es ist einfach ein Meer aus Sand, wo du keinen Anfang und kein Ende siehst. Und sobald du eine Düne überquert hast, weißt du nicht mehr, wo Norden und wo Süden ist. Es ist einfach eine endlose Weite. Es sieht auf den ersten Blick wahnsinnig lebensfeindlich aus. In der Nacht ist es unglaublich kalt und am Tag ist es total heiß. Und es ist einfach komplett anders als alles, was ich bisher kannte. Und ich glaube, mein Gedanke damals, der diese Faszination ausgelöst hat, war, wow, wenn die Welt wirklich so unterschiedlich ist und wenn es so verschiedene Lebensräume und Regionen und Länder gibt, dann kann ich ja nicht immer nur, also ich kann ja nicht in Deutschland oder am Gardasee bleiben.
Wie stark haben Sie in der Corona-Zeit darunter gelitten, nicht mehr reisen zu können? Phasenweise.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mehr darunter gelitten habe als andere, weil ich glaube, die Corona-Zeit war für uns alle sehr, sehr grenzwertig in vielerlei Hinsicht. Für mich war es insofern natürlich eine Umstellung, weil ich zu der Zeit schon angefangen hatte, auch beruflich zu reisen. Das war alles noch total frisch und ist natürlich sofort weggefallen. Also es hat einfach gar nichts mehr stattgefunden. Und bei mir war es die Jahre zuvor, eben seit ich 18 bin, seit dieser Beduinenreise immer so, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auf den Heimweg gemacht habe, wusste ich eigentlich immer schon, wo es als nächstes hingehen sollte. Und ich wusste auch während oder bevor Corona angefangen hat, wo es als nächstes hätte hingehen sollen. Natürlich hat das aber alles nicht stattgefunden. Und ich glaube, für jemanden, bei dem die Reisen jede Perspektive ist, wo du wirklich von Reise zu Reise lebst, fällst du schon erstmal in ein Loch. Aber ich glaube, wir sind eben alle in irgendeiner Form in ein Loch gefallen.
Sie haben aber in dieser Zeit dann letztlich auch Deutschland für sich entdeckt, haben ein Buch geschrieben mit dem Titel In Deutschland um die Welt, Abenteuer aus allen Kontinenten, für die wir gar nicht in die Ferne reisen müssen. Wie überrascht waren Sie, als Sie Deutschland dann genau unter die Lupe genommen haben, wie vielfältig es hier ist?
Ich hatte zum Glück vor Corona schon angefangen, Abenteuer vor der Haustür zu erleben, eben auch um die reisefreie Zeit zu überbrücken. Von daher wusste ich schon ein bisschen was von der Vielfalt Deutschlands, aber als ich dann für das Buch richtig recherchiert habe, boah, da verging kein Tag, an dem ich baff war, dass wir hier so viel Vielfalt und Erlebnisse, auch so exotische Erlebnisse haben.
Muss man dann auch mal sagen, ne? Weil ja wir Deutschen auch ganz gern murren. Also wir leben hier schon sehr privilegiert in jeder Hinsicht.
Ja, absolut, in jeder Hinsicht.
Also finanziell, aber eben auch, wir haben wunderschöne Landschaften, wir haben Berge, wir haben Seen, wir haben Meer. Das haben ja viele Länder eben nicht alles.
Total, ich glaube, es kommt eben sehr darauf an, zu schätzen, zu wissen, was wir haben, anstatt immer dem nachzutrauen, was nicht geht.
Lassen Sie uns mal über ein paar echte Highlights sprechen, von denen Sie sagen, das kann man hier genauso intensiv erleben wie am anderen Ende der Welt. Wo kann man zum Beispiel in Deutschland einen ähnlich beeindruckenden Sternenhimmel erleben wie in der Wüste?
Es gibt vier sogenannte Sternenparks in Deutschland. Das sind zertifizierte Regionen, in denen besonders viel gegen Lichtverschmutzung getan wird, eben um den dunklen Nachthimmel zu bewahren. Einer dieser Sternenparks ist in den Alpen. Der war glücklicherweise gar nicht weit entfernt damals während Corona, als ich am Alpenrand gewohnt habe. Das ist die Region um die Winkelmoosalm, eine der dunkelsten Deutschlands. Da sieht man zum Beispiel über 6000 Sterne gleichzeitig funkeln. Man sieht die Milchstraße und in besonders dunklen Nächten, also wenn zum Beispiel kein Mond am Himmel steht, dann sieht man die Milchstraße sogar in verschiedenen Farbtönen. Also man sieht dann die lila Schlieren und die weißen und so. Und in der Eifel gibt es zum Beispiel noch so einen Sternenpark oder auch im Westhavelland.
Wenn wir in der Eifel sind, schon muss man sagen, dann müssen wir auch gar nicht nach Island fahren, oder?
Sie spielen auf den Vulkan an,
ja.
Auf die Vulkaneifel und auf den Geysir wahrscheinlich. In Deutschland gibt es nämlich auch einen Geysir, also eine Öffnung im Boden, die Wasser spuckt, sozusagen, so kann man es, glaube ich, definieren. Das ist kein heißes Wasser wie in Island, sondern kaltes und das macht den Geysir sogar noch besonderer. Kalte Geysire gibt es nämlich in Island nicht und in Deutschland den höchsten überhaupt. Der spuckt bis zu 60 Meter hohe Fontänen aus dem Boden und das alle 15 Minuten. Und das ist ganz verrückt, weil von Island weiß man das natürlich. Ich glaube, fast alle Touristen kommen zum Beispiel wegen solchen Naturspektakeln nach Island. Und dass es den in Deutschland gibt, das wissen ganz viele nicht. Also ich wusste es ja auch nicht, bevor
also
ich
die Rheinland-Pfälzer wissen das natürlich, dass es das in
der Vulkan. In Bayern weiß man es leider Eifel nicht.
Gibt, aber freuen uns, wenn Leute aus anderen Bundesländern da auch drauf aufmerksam werden. Wenn wir schon in Rheinland-Pfalz sind, Sie sagen, hier kann man zum Beispiel durchaus auch zwischen glühenden Felsen eine ähnliche Abendstimmung erleben als in Arizona. Wo kann man das denn hier?
Am Altschlossfelsen. Ich glaube, viele kennen die Bilder aus Arizona. Das war früher, erinnere ich mich auch mal, so ein Windows-PC-Hintergrund mit diesem roten Gestein in der Abendsonne. Und genau dasselbe Gestein tatsächlich haben wir am Altschlossfelsen in der Pfalz auch.
Im Pfälzerwald, glaube ich, ne?
Genau. Und wenn wir da zum Beispiel, vor allem im Frühling, glaube ich, zum Sonnenuntergang kommen, der April ist da, glaube ich, die Zeit, wo die Sonne am besten steht, dann leuchtet dieser Felsen ganz genauso rot wie damals eben dieser Windows-PC-Hintergrund.
Und was ein Fernwandergefühl wie auf den großen Trekking-Trails Nordamerikas betrifft, da ist Rheinland-Pfalz auch ganz vorne mit dabei.
Genau, das Fernwandergefühl grundsätzlich wird, glaube ich, ganz viel durch Nächte draußen bestimmt. Also einfach sein Zelt aufschlagen zu können, im Zelt in der Natur zu übernachten und am nächsten Tag weiterzulaufen und auch sonst nichts anderes zu tun zu haben. In Deutschland ist es nun mal nicht legal, einfach überall sein Zelt aufzuschlagen. Das hat auch gute Gründe, denke ich. Mittlerweile aber gibt es immer mehr sogenannte Trekking-Camps. Das klingt jetzt ein bisschen nach Campingplatz, hat damit aber rein gar nichts zu tun. Das sind nämlich einfach ausgewiesene Stellen im Wald. Manchmal gibt es dann irgendwie noch so eine Komposttoilette oder eine Holzplattform, um die Heringe des Zeltes zu sichern, wo wir unser Zelt aufschlagen dürfen, wenn wir eben gerade am Wandern sind. Ich meine, in der Pfalz gab es sogar die allerersten Trekking-Camps in ganz Deutschland.
Koblenz, schreiben Sie, hat eine starke Ähnlichkeit mit der georgischen Hauptstadt Tiflis. Das müssen Sie mal kurz erklären.
Ja, das ist ganz verrückt. Das kam gar nicht bei der Recherche für mein Buch auf, sondern weil ich selbst so davon überrascht wurde, als ich nach Koblenz kam. Tiflis gehört für mich zu den schönsten Städten der Welt. Die georgische Hauptstadt hat wahnsinnig viel Charme. Also es gibt diese Altstadt mit den engen, kleinen Gassen, mit dem Kopfsteinpflaster auf dem Boden. Es liegt am Wasser und von der Altstadt aus gibt es eben auch eine Seilbahn, die auf den Stadtberg fährt. Und genau dieses selbe Konstrukt, also diese Altstadt mit den verwinkelten Gassen, das Kopfsteinpflaster, das nahe Wasser und auch die Seilbahn, die in der Altstadt startet, auf den Stadtberg oder auf den Burgberg. Genau so sieht auch Koblenz aus. Und da war ich war total baff, als ich dort war und habe mich sehr, sehr schnell, sehr intensiv zurückerinnert an die Zeit in Georgien.
Und haben sich in Koblenz verliebt.
Ja, sehr.
Der Vorteil, wenn man nicht ganz so weit in die Ferne schweift, ist natürlich, dass die CO2-Bilanz dieser Reisen in der Regel deutlich besser ausfällt. Allein schon eben, weil man nicht fliegen muss. Mir geht es so wie wahrscheinlich vielen, dass ich inzwischen richtig schlechtes Gewissen habe, wenn ich in den Flieger steige, aber gleichzeitig selbst auch wahnsinnig gerne reise. Und manchmal kommt halt an viele Ziele ohne Flugzeug einfach nicht wirklich gut hin. Wie geht's Ihnen, wenn Sie in den Flieger steigen?
Ich durchlaufe da seit Jahren so einen Prozess, glaube ich, was das Thema betrifft. Das ist tatsächlich so, dass 75% der Emissionen, die dem Tourismus zugeschrieben werden, bei An- und Abreise passieren. Also der allergrößte Teil unseres ökologischen Fußabdrucks wächst eben durch das Hinkommen und Zurückkommen von unserem Reiseziel. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, kann man schon mal damit anfangen, dass man überlegt, wo es wirklich hingehen soll. Also ich zum Beispiel, ich fliege jetzt lange schon nicht mehr für eine Woche nach Spanien oder für 3 Tage in irgendeine Stadt oder sowas, sondern ich überlege, was will ich denn mit meinem Urlaub machen? Will ich zum Beispiel wandern? Dann könnte ich das zum Beispiel in Deutschland schön machen oder in einem der Nachbarländer, die ich mit dem Zug erreichen kann. Oder aber habe ich wirklich 6 Wochen frei und will in die thailändische Kultur eintauchen, dann werde ich dafür wahrscheinlich nach Thailand reisen müssen. Und ich glaube, die Fragen, die man sich grundsätzlich stellen kann, sind aber, die kann ich entweder Emissionen komplett vermeiden, ja, nein. Falls nicht, kann ich sie verringern. Das geht meistens irgendwie, vor allem wenn wir dann die ganze Reise betrachten. und kann ich den Rest aber wenigstens noch kompensieren.
Also durch Bäume pflanzen zum Beispiel.
Genau, das ist häufig ein umstrittenes Thema. Und ich glaube aber, es ist eben deshalb der Fall, weil man sie nicht als Freifahrtschein betrachten darf. Also es ist nicht der Gedanke, wild um die Welt zu chatten und halt einfach dann so ein paar Bäume zu pflanzen, mal ganz überspitzt gesagt, weil die Emissionen natürlich nicht wieder zurückkommen, die wir einmal in die Atmosphäre schießen. Aber verwirkliche ich mir einen Reisetraum, mache unterwegs vielleicht noch was Gutes, unterstütze ich soziale Projekte oder den Umweltschutz. Und wenn ich eben dann nicht anders hinkomme als mit dem Flugzeug und es aber so eine bewusste Entscheidung ist, dann könnte ich ja zumindest die Emissionen, die trotzdem bleiben, ausgleichen, ohne es als Freifahrtschein zu betrachten.
Aber Sie sagen ja auch, so ganz einfach geht die Rechnung, ich verzichte auf Fernreisen und damit ist der Umwelt geholfen, auch nicht auf.
Nee, aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil Umwelt eben nicht nur Emissionen sind. Also an diesem ganzen Konstrukt hängt ja noch so viel mehr, an diesem ganzen Nachhaltigkeitskonstrukt. Gäbe es zum Beispiel keine Touristen, würden in wahnsinnig vielen Schwellenländern Jobs wegfallen. Also ich glaube, man kann sagen, da gibt es eine Statistik zu, dass 15 deutsche Touristinnen und Touristen einen Vollzeitjob in einem Schwellenland schaffen. Und der Tourismus ist einfach für viele Länder das maßgebliche Auskommen. Gleichzeitig gibt es ganz viel Tierschutz leider auch nur, weil Touristen kommen, die dafür bezahlen, um diese Tiere zu sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel afrikanische Nationalparks betrachten. Ganz überspitzt gesagt, wenn es jetzt niemanden gäbe, der dafür bezahlt, einen lebenden Elefanten auf Safari sehen zu können, warum sollte man denn dann so strikt und mit so viel Geld und Mühe gegen Wilderer vorgehen? Hm. Und deswegen eben da, finde ich, darf man nicht sagen, dass unserer Welt wäre geholfen, wenn niemand mehr fliegen würde, weil natürlich hätten wir dann einen deutlich, deutlich, deutlich geringeren CO2-Ausstoß, aber ganz viele andere Bereiche, die ja auch zu einer gesunden Umwelt dazugehören, die würden eben hinten runterfallen.
Sie haben ein Buch geschrieben, auch mit Reisehacks für Klimabewusste. Geben Sie uns mal ein paar Tipps, was man tun kann, um klimabewusst zu reisen. Also klar, wenn es geht, auf den Flieger zu verzichten, darüber haben wir schon mal gesprochen. Aber fangen wir mal bei der Packliste an. Was gehört denn bei klimabewussten Reisen auf jeden Fall mit in den Koffer?
Ich denke, wenn wir ans Packen denken, dann dürfen wir ganz viel an Müllvermeidung denken, gerade wenn ich auf Reisen bin, ich esse zum Beispiel ganz viel von so Straßenkiosks und so und eben ganz viel unterwegs. Wenn ich auf einer vierwöchigen Reise eine eigene Trinkflasche dabei habe, die ich immer wieder mit Wasser füllen kann, dann spare ich mir wahrscheinlich in den 4 Wochen 60 Plastikflaschen, die ich dann nicht benutzen muss.
Wobei man ja das Leitungswasser in diesen Ländern oft nicht benutzen kann.
Da das oft nicht,
aber wieder eine Plastikflasche kaufen, um das aufzufüllen.
Genau, aber es gibt schon ganz häufig in Unterkünften oder gerade dann eben in Unterkünften, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben, zum Beispiel gefiltertes Leitungswasser, damit wir es eben schon trinken können, weil die sich der Problematik auch bewusst sind. Oder ich kann auch allein mal Besteck mitnehmen, um nicht jedes Mal eine Plastikgabel nehmen zu müssen, wenn ich dort irgendwie an einem Straßenimbiss was bestelle.
Mit dem richtigen Sonnenschutzmittel geht's weiter vermutlich, ne?
Genau, da geht es darum, dass in vielen Sonnencremes wie in Zahnpasta aber übrigens auch ganz viel Mikroplastik drin ist, aber auch Schadstoffe, die das Ökosystem der Meere speziell eben sehr, sehr belasten und zum Beispiel zu Korallensterben führen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir eben in ein Land fahren, wo wir jeden Tag baden gehen, dann ist das eben auch ein Schritt zu sagen, ich achte mal drauf, ich guck mal, was in meiner regulären Sonnencreme drin ist und tausche die eben aus. Also ich finde, bei Nachhaltigkeit generell geht es um ganz, ganz viel kleine Alltagsentscheidungen, die am Ende des Tages so einen riesigen Unterschied machen, wenn sie eben mehrere Menschen treffen.
Auf was sollte man denn beim Essen und Trinken achten in den betreffenden Reiseländern, wenn man möchte, dass es nachhaltig ist?
Ernährung ist ja sowieso ein großes, großes, großes Thema im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, wenn wir irgendwie auf den Verzehr von tierischen Produkten gucken. Das hat ja gar nicht was mit Reisen zu tun. Also ich denke, jemand, der sich das ganze Jahr bewusst ernährt, wird das auch auf seiner Reise tun. Und andersrum, jemand, der da sich noch gar keine Gedanken drüber gemacht hat, wird es wahrscheinlich für seinen 2-wöchigen Urlaub auch nicht ändern. Aber genau wie zu Hause auch, können wir natürlich auf Reisen darauf achten, dass wir Essen aus regionalen Lebensmitteln beziehen, dass wir vielleicht auf Märkten sogar einkaufen gehen, dass wir Bio-Lebensmittel verzehren und generell auch, was die Unterkunft angeht, dass wir ja eben die lokalen Produzenten, die lokalen Restaurants und Hotels unterstützen, anstatt uns zu riesigen Ketten zum Beispiel zu begeben.
Die lokale Bevölkerung unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Dass wir eben so viel guten Einfluss wie möglich in diesem Land hinterlassen.
Sie haben mit Ihrem Mann Felix lange Zeit nach dem Motto gelebt, fahr nirgendwo ein zweites Mal hin, wo du mal glücklich warst. Warum eigentlich?
Es gibt dazu ein Zitat, das hatte ich irgendwann vor ein paar Jahren gelesen. Geh niemals dorthin, wo du schon mal glücklich warst. Und ich dachte immer, das stimmt, weil Glück ja auch sowas Zerbrechliches ist, weil du vielleicht einmal in diesem Land oder an diesem Ort eine unglaublich gute Zeit hattest, weil du dort vielleicht wahnsinnig glücklich warst und seither hat sich aber vielleicht alles verändert. Und ich glaube, da geht es ganz viel drum, dass ich dachte, dass wir so Enttäuschungen vermeiden können, bis mir irgendwann eben Jahre später plötzlich aufgefallen ist, dass es kompletter Quatsch ist. Oder für mich, dass es eben für mich plötzlich kompletter Quatsch ist.
Sie haben nämlich vor, ich glaube 3 oder 4 Jahre ist es her, was gemacht, was in den Augen Ihrer Familie und Freunde ziemlich verrückt war. Sie haben sich ja ausgerechnet eine Immobilie gekauft, eine ja, kleine Blockhütte, kann man es glaube ich nehmen, ein Holzhäuschen, mitten im Wald in Schweden.
Ja.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Die Idee ist an demselben Abend entstanden, als mir eben gedämmert hat, dass es völliger Quatsch ist, nicht dorthin zurückzukehren, wo man mal glücklich war. Das war ein Abend in Namibia im Dezember 2020, eben nach dieser wahnsinnig verrückten Zeit, nach diesem wahnsinnig verrückten Corona-Lockdown, vor dem wir schon diese Namibia-Tickets gebucht hatten. Also wir sind in dieses Land geflogen mit einem unguten Gefühl, konnten die Reise aber nicht stornieren, weil es keine Reisewarnung gab. Also es war echt eine ganz komische und verrückte Zeit, in der wir dann aber nach diesen Monaten 2020 eine riesige Freiheit wiedergefunden haben. Und wir waren auch dort in der Wüste unterwegs. Die haben es mir ja scheinbar irgendwie angetan. Und an einem Abend in einem Gebirge am Rande der Namib-Wüste, der ältesten Wüste der Welt, Felix und ich saßen am Lagerfeuer, hinter uns stand so ein Allrad-Geländewagen, ein Pickup mit einem Dachzelt obendrauf. Wir hatten alles dabei, was wir brauchten. Wir waren autark mitten im Busch und konnten ja mit allem, was wir im Gepäck hatten, überleben. Und es war eigentlich wie immer. Und es war so besonders zu dem Zeitpunkt, weil ja vorher nichts war wie immer. Und plötzlich hat sich's eben angefühlt wie früher und es hat sich ganz normal angefühlt. Und ich weiß nicht genau, was an diesem Abend passiert ist, aber er hat unser Leben völlig auf den Kopf gestellt. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir zumindest die letzten Jahre auf Reisen immer schon dasselbe gesucht haben. Wir waren eben einige Male schon irgendwo glücklich gewesen und sind trotzdem nicht wieder hingefahren, sondern haben woanders komplett aufs Neue das Glück gesucht. Uns ist aufgefallen, dass wir in den letzten Jahren immer sehr, sehr naturnahe Länder zum Reisen ausgesucht haben. Vielleicht mehr als vorher schon, dass wir uns total gern für ein paar Tage oder auch länger irgendwelche Unterkünfte gemietet haben, die mitten im Nirgendwo lagen. Ja, und dass wir einfach diese Rückzugsorte gesucht haben, die uns dann wahnsinnig glücklich gemacht haben. Und das haben wir Jahr für Jahr und Reise für Reise immer wieder getan. Und wir dachten, dass wir von Fernweh getrieben sind, weil wir das ja schließlich die letzten 10 Jahre waren. Und weil ja Reisen die letzten 10 Jahre alles für uns waren. Es war ja alles, was uns definiert hat. Und wir sind lange gar nicht auf die Idee gekommen, dass sich das ändern könnte. Bis eben zu diesem Abend in der Wüste Namibias, als ich gesagt habe, hey, wenn wir eigentlich wissen, was wir wollen, warum ziehen wir denn wie verrückt quer durch die Welt und suchen das in allen Ländern, anstatt einmal nach einem Rückzugsort Ausschau zu halten, der quasi unser Basislager zwischen den Reisen sein kann.
Und dann sind Sie mitten in der Wüste von Namibia auf die Idee gekommen, das sind die Wälder Schwedens.
Ja, so kann man sagen.
Interessant. Kannten Sie Schweden vorher oder wie sind Sie ausgerechnet auf Schweden gekommen?
Ich war einmal dort, auch gar nicht so lang, und es war im Winter. Es war also klirrend kalt, es war unfassbar dunkel und gleichzeitig fand ich es auch unglaublich schön. Also dieser Winter im Norden hat damals schon irgendwas mit mir gemacht, weil es so echt war und so unverfälscht. Und an dem Abend in der Wüste Namibes habe ich mich aber natürlich nicht als allererstes an den Winter in Schweden erinnert, sondern wir haben eine Weltkarte aus dem Auto geholt. Die hatten wir auf fast allen Reisen dabei und haben immer unsere Reiserouten mit Edding eingetragen. Und die Weltkarte haben wir vor uns auf den Schoß gelegt. Die eine Hälfte lag dann bei mir, die andere Hälfte lag auf Felix' Schoß. Und haben gesagt, na gut, dann lass uns doch mal schauen, wo dieser Rückzugsort sein soll. Und wir haben uns dann wahnsinnig schnell auf Europa geeinigt, aus dem einfachen Grund zum Beispiel, dass wir die Entfernung kürzen wollten, dass wir nicht noch mehr große Distanzen zurücklegen wollten nach der Zeit in der Heimat, also in Süddeutschland. Und dann haben wir Kriterien aufgestellt, die wir uns wünschen von diesem Rückzugsort. Und eins der Kriterien, das als allererstes kam und auch am schwersten wiegt mit, ist, dass wir Winter wollen, weil wir beide Schnee sehr, sehr lieben.
Okay, und den hat man in Schweden. Ne?
Den hat man definitiv
gerne
war in
man
Schweden.
Minus 20 Grad, ja.
Genau. Und aber halt im restlichen Europa kaum. Und wenn du dann so eine Europakarte vor dir hast und sagst, okay, wo habe ich definitiv für mehrere Monate im Jahr Schnee, dann fallen ja 80% Europas schon weg. Also da bleibt ja dann gar nicht mehr viel eigentlich als der Norden.
Das stimmt. Und dann haben Sie gesagt, dann suche ich gezielt ein Haus ohne Heizung in Schweden.
Nee, das war dann eher eine Budgetsache.
Weil Heizung hat diese Hütte oder dieses kleine Häuschen, das Sie da haben, nicht, ne?
Nee, genau. Unser Haus ist ein klassisches Sommerhaus. Kann man es aus dem Schwedischen übersetzen. Das sind Häuser, die ja eher einfach gehalten sind, dafür in der Regel sehr, sehr naturnah stehen.
Das ist wirklich mitten im Wald. Ich habe eine Luftaufnahme gesehen, das ist ein kleiner roter Punkt mitten im Wald.
Ja, genau. Die nächste Straße, der nächste Nachbar sind 2 Kilometer weg. Und auch dann kommt erstmal nicht so viel. Und für die Schweden war das eben ein klassisches Sommerhaus, also ein Ferienhaus. Die wohnen dann oft irgendwie in einer Stadt und kommen zwischen April und Oktober am Wochenende oder alle paar Wochen mal für ein paar Tage zu diesem Sommerhaus.
Jetzt war das ja noch mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, Sie konnten im Internet nach einem Häuschen in Schweden suchen. Das kann man als Deutscher kaufen. Aber Sie konnten es ja nicht besichtigen.
Genau, es war schwierig. Es war der Frühling 2021 und wir hätten zwar von den gesetzlichen Regeln her jederzeit nach Schweden einreisen dürfen. Aber zu dem Zeitpunkt hätten wir nicht mehr zurück nach Deutschland gekonnt. Und das kam für uns natürlich nicht in Frage. Und weil wir aber nicht die Einzigen waren und das gleichzeitig die Zeit ist, wo der Immobilienmarkt in Schweden aufblüht, also immer im Frühling, sind die Makler sehr schnell draufgekommen, dass es praktisch ist, wenn sie Online-Besichtigungen anbieten. Und so war es dann eigentlich zu der Zeit ganz gängig, dass du dir aussuchen konntest, fast bei jeder Immobilie, willst du sie in echt besichtigen oder eben online. Und da gab es dann verschiedene Varianten. Manchmal hattest du so ein digitales Einzeltreffen mit der Maklerin oder mit dem Makler. Manchmal war das so eine Massenbesichtigung, wo irgendwie 30 Leute in einem Zoom-Chat drin hingen. Und manchmal hat man auch einfach nur in der E-Mail ein Video Rundgang geschickt bekommen.
Aber so ein bisschen war das ja schon so wie die Katze im Sack kaufen, ne? Sie haben das gesehen, aber sie konnten es nicht anfassen, sie konnten nicht nach Schwächen schauen.
Ja, man muss dazu sagen, nach ein paar Online-Besichtigungen habe ich zum Felix eigentlich gesagt, das können wir nicht machen. Also wir können kein Haus, wir können das nicht online kaufen, das funktioniert einfach nicht. Ich meine, ich kann ja schon kaum einen Wanderschuh online bestellen, dass er passt. Wie soll man denn ein Haus kaufen? Und die Meinung habe ich aber recht schnell geändert, als eben dann unser Haus auf dem Bildschirm vor uns aufgetaucht ist. Und zum ersten Mal hatte ich ein richtig gutes Gefühl, eben nicht nur beim Haus, sondern auch bei der Online-Besichtigung. Gleichzeitig muss man dazu sagen, ist es in Schweden schon so, dass das System sehr käuferfreundlich ist. Also es gibt zum Beispiel eine Transparenzerklärung seitens der Verkäufer, wo sie unterschreiben müssen, dass es keine Mängel gibt, außer die, die sie offen dargelegt haben, dass sie 10 Jahre lang haften für alle Mängel, die sie versteckt oder verschwiegen haben. Also es ist sehr käuferfreundlich ausgelegt. Es macht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt total daneben greift, schon gering. Trotzdem würde ich es heute nie wieder tun, sage ich ganz ehrlich. Aber nicht, weil wir Pech hatten. Also ganz im Gegenteil, das Haus ist unser absolutes Traumhaus. Ich würde es jederzeit wieder kaufen und das war die beste Entscheidung überhaupt. Aber ich weiß mittlerweile eben auch, dass sich so ein Haus komplett anders anfühlt, wenn du dort bist und dass es eben nicht nur um die Fakten geht, sondern ganz viel ums Gefühl. Und ich denke, das Gefühl kannst du halt kaum haben, wenn du nicht dort stehst.
Was hat denn ihr Haus, ihr Häuschen da in Schweden im Wald und was hat es nicht?
Es hat kein Badezimmer zum Beispiel. Es hat eine Außentoilette, eine Außendusche. Bis zum letzten Winter hat es im Winter noch gar kein Wasser gehabt. Es hat aber Strom und das schon seit 70 Jahren. Es hat auch Glasfaser mittlerweile, was ganz verrückt ist, weil wir haben kein Badezimmer, aber ich hatte noch nirgendwo in meinem Leben so gutes Internet wie dort, noch nicht mal in München oder so. Und es hat einfach wahnsinnig viel Idylle ringsrum. Ich habe es gerade gesagt, der nächste Nachbar ist 2 Kilometer entfernt, der nächste See aber nur 200 Meter. Wir sind.
Das heißt, wenn Sie duschen, also ich gucke dann auf die Fliesen in meinem Badezimmer, auf was gucken Sie?
Ich gucke in den Wald.
Also Sie stehen dann draußen, haben eine Außendusche?
Genau, wir haben eine Außendusche hinten am Haus, ich stehe auf der Veranda und die Außendusche ist aber ganz normal an unser Wassersystem angeschlossen. Also da kommt richtig ordentlicher Duschwasserdruck raus und auch heißes Wasser. Und während ich unter diesem heißen Duschstrahl stehe, gucke ich raus in einen total dicht bewachsenen Mischwald mit Farnen, mit einem Flieder steht da, im Mai wachsender Mohnblumen. Also es ist wie so ein bunter Dschungel eigentlich und es ist unglaublich schön. Manchmal duscht man eben in der Sonne, manchmal regnet es und dann mischen sich die kühlen Regentropfen mit dem heißen Duschwasser.
Ja, manchmal schneit's, ne?
Manchmal schneit's, genau.
Da ist heißes Wasser schon nicht schlecht. Was gibt Ihnen das, wenn Sie in diesem Haus sind? Also wie fühlt sich das für Sie an?
Ich fühle mich wahnsinnig frei und immer wenn ich dort ankomme, habe ich das Gefühl, dass ich endlich wieder richtig tief durchatmen kann.
Heißt aber nicht, dass Sie jetzt nicht mehr reisen, oder doch?
Nein. Nein, wir sind immer noch viel unterwegs, der Felix und ich. Wir sitzen nicht 12 Monate lang im Jahr eigenbrötlerisch im Wald. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns schon mehr geworden als ein Rückzugsort. Wir haben eben auch gemerkt, dass wir uns generell in Schweden, dort in der Gesellschaft, die sich ja doch sehr unterscheidet von allem, was wir kennen, dass wir uns da sehr zu Hause fühlen. Und Schweden fühlt sich schon immer mehr nach einem Zuhause an und vielleicht wird es irgendwann auch mal eine Heimat. Aber es ist generell einfach sehr schön, nach dem ganzen Unterwegssein sich zu freuen, zurückzukommen.
Frau Konsulat, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie eine Kaffeetasse haben, die Sie überall hin mit begleitet auf die ganze Welt, sodass Sie immer ein Stückchen Heimat mitnehmen können. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein Geschenk als Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und ich dachte, wenn Sie unterwegs sind, gerade in Schweden, wenn es mal richtig kalt ist, ist es vielleicht auch gut, einen Thermobecher dabei zu haben.
Oh ja. Oh.
Deshalb kriegen Sie von mir einen Thermobecher in schön SWR1 gelb.
Dankeschön.
Und dann können Sie im kühlen Winter Schwedens immer an uns denken.
Das ist ja sogar auch Schwedengelb. Danke ganz, ganz herzlich. Dann wird endlich mein Kaffee nicht mehr kalt, selbst wenn ich ihn im Winter morgens draußen trinke. Dankeschön.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und gute Weiterreise.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.